Der Bus kommt, ganz sicher. Und jetzt sogar zum Hören. Hier ist der Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Mit spannenden Einblicken, Hintergründen und Geschichten rund um ihren ÖPNV im Rheingau-Taunus-Kreis. Der Bus kommt, die Mobilitätswende für die Ohren.
Der Bus kommt, ganz sicher. Und heute kommt er ein bisschen anders. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Bus kommt. Mein Name ist Birgit Eschbach und heute sprechen wir über ein Thema, das den Busverkehr im Rheingau-Taunus-Kreis in den kommenden Jahren grundlegend verändern wird, die Klimatransformation. Für Privathaushalte gibt es aktuell wieder Förderungen für Elektroautos, aber wie ist das eigentlich bei den Bussen? Bei mir ist Arno Brandscheid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Schön, dass du wieder dabei bist, lieber Arno.
Ja, Birgit, vielen Dank. Also freue ich mich auch. Das Thema Klimatransformation ist ein echt hochinteressantes und auch sehr wichtiges Thema. Wir beschäftigen uns im Rheingau-Taunus-Kreis damit natürlich auch schon grundsätzlich. Wir stehen aber da noch ganz am Anfang.
Ja, aber wenn du, das würde mich direkt mal interessieren, wenn wir sagen, der saubere Bus, der kommt jetzt demnächst. Wo stehen wir denn da bei dem Thema?
Naja, demnächst ist das also schon so eine Geschichte. Also zunächst muss man mal sagen, also wir haben in Deutschland, werden ja häufig erst die gesetzlichen Vorgaben gemacht und dann überlegt man sich, wie setzen wir es um?
Ja.
Und das ist halt eigentlich der falsche Weg, weil eigentlich müsste man sich zuerst überlegen, wie setzen wir es um? Und dann würde man die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben machen. Aber wir wollen jetzt auch nicht so sehr Fundamentalkritik machen. Nein, grundsätzlich ist ja gut, dass wir uns um die Ökologie und die Ökonomie auf dieser Welt kümmern und dass wir versuchen, natürlich mit klimaneutralen Fahrzeugen absehbar den öffentlichen Personennahverkehr zu bestreiten. Und aber das ist ein großes Thema. Ich will vielleicht mal sagen, ich meine, wir reden hier über dieses Thema, haben wir ja schon gesagt. Wir haben 160 Dieselbusse derzeit im Einsatz. Und diese 160 Dieselbusse, die fahren jetzt an die Tankstelle und tanken, wenn der Tank leer ist. Und wenn man die 160 Dieselbusse zum Beispiel jetzt in Elektrobusse umwandeln will, dann kostet das momentan auch noch sehr, sehr viel Geld, weil der Elektrobus beispielsweise, der kostet ungefähr aktuell noch 250.000 Euro mehr wie der Dieselbus. Und wenn ich das mal 160 rechne, dann ist das viel Geld. Mhm. Gell? So, und aber was noch viel, viel schwerer wirkt, ist natürlich an dieser Stelle, dass diese Dieselbusse meistens nachts dann auch ja getankt werden müssen mit Strom. Und jetzt sage ich jetzt mal so ein Busparkplatz, wo dann, sagen wir mal, 50 Elektrobusse draufstehen, der dann nachts betankt wird, der braucht den Strom von 15.000 Haushalten.
Wahnsinn! Wahnsinn! Ja?
Und das heißt, man braucht da auch mal erstmal ein Leitungsnetz für. Man braucht auch erstmal den Platz, wo man die alle hinstellt. Und man braucht das Leitungsnetz dafür. Und also das ist schon eine Geschichte, da muss man schon ein paar Jahre im Voraus eigentlich jetzt so langsam, oder eigentlich müssten wir jetzt anfangen, die Weichen zu stellen, damit wir im Jahr 2032 vielleicht mit den ersten Elektrobussen fahren können.
Wir haben ja auch in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, dass die Verträge mit den Verkehrsunternehmen ja auch eher langfristig laufen.
Genau. Also
das heißt ja auch in dem Bereich geht es ja darum, die Vorbereitung zu treffen.
Ja, ja. Ne? Das heißt, man muss jetzt erstmal überhaupt, also wenn man da einsteigen will, was wir ja sicherlich tun werden, weil der Gesetzgeber, ich hatte das ja eingangs gesagt, hat ja schon gesetzliche Grundlagen geschaffen. Da gibt es also das auf europäischer Ebene gibt es die sogenannte Clean Vehicle Direktive. Das heißt, wir müssen sukzessive bei jeder Neuvergabe von Aufträgen eigentlich die Zahl der klimaneutralen Fahrzeuge stetig erhöhen.
Ja.
Und bis Ende 2030 sollten eigentlich mindestens 65% aller neuen Busbeschaffungen emissionsfrei sein.
Das heißt, wir reden ja hier auch echt nicht von irgendwie, sage ich jetzt mal, so einer politischen Mode, sondern das ist eine echte Notwendigkeit.
Ja, ja.
Und wir haben eingangs, habe ich gesagt, von wegen Förderung gibt es ja im privaten Bereich. Wie sieht es bei euch aus?
Ja, da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Vielleicht bleiben wir nochmal dabei. Es gibt also gesetzliche und politische Treiber, die das ganze Thema, was diese Klimatransformation im ÖPNV angeht, auch befördern. Das ist einmal eine EU-Verordnung. Ne? Also wir steigen also um also zum Beispiel wird von Euro 6 auf Euro 7 werden die Grenzwerte, die für Dieselbusse, die Umstellung von Euro 6 auf Euro 7 ist schon beschlossen. Mhm. Und das bedeutet, dass die Abgasreinigung der Dieselmaschinen absehbar so aufwendig und teuer wird, dass das im Grunde genommen eigentlich gar nicht mehr hinzukriegen ist bei den großen Aggregaten oder nur mit sehr viel Aufwand. So, und deswegen ist, also das ist schon mal das eine. Das heißt, wir haben eine Umstellung der Grenzwerte von Euro 6 auf Euro 7. Das kommt irgendwann schon 27, 28, greift das so richtig. Und dann haben wir diese Clean Vehicle Direktive auf der europäischen Ebene. Und wir haben in Deutschland das sogenannte saubere Fahrzeugbeschaffungsgesetz, das uns auch verpflichtet, also ja, zunehmend mehr saubere Fahrzeuge. Dann hat das Land Hessen hat beschlossen, 50% aller kommunalen Flotten bis 2030 zu dekarbonisieren. Also es gibt schon eine Menge Beschlüsse im politischen Raum, aber es gibt noch nicht wirklich so die, will man sagen, die Lösungen im Kleinen.
Ja, ja klar. Ja? Jo, und so. Es hängt ja auch alles da dran. Ich meine, auch die Hersteller stellen sich ja um. Sprich, die Dieselbusse, die verschwinden ja auch irgendwann vom Markt. Du hast es gerade gesagt, ne? Unterstützung gibt es nur noch für saubere Antriebe. Voraussetzung ist es dann eh. Das heißt ja im Grunde genommen auch, wenn ihr da jetzt nicht handelt, dann fährt da in ein paar Jahren nichts mehr, ne?
Naja, es gibt, also wir würden es mal nicht das Teufel an die Wand malen, aber es ist auch so, dass um uns herum, ich sage jetzt mal, sag mal, in den Niederlanden oder in den kleineren europäischen Ländern, Belgien und so, da sind die Elektrifizierungsgeschichten im ÖPNV schon viel weiter.
Warum? Woran liegt das, dass das in den kleinen Ländern so gut funktioniert?
Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt hier, ich meine, wir sind ein großes Land mit über 80 Millionen Einwohnern. Und wir haben ja auch schon in den urbanen Zonen, haben wir ja auch schon eine Menge gemacht. Also sagen wir mal in Wiesbaden zum Beispiel, bei der SW fahren ja auch schon ein Teil der Busse oder ein überwiegender Teil der Busse elektrisch. Aber das ist natürlich eine andere Ausgangssituation. Viele, gerade die kommunalen, also viele größere Städte, die haben schon viele Jahrzehnte ein kommunales Verkehrsunternehmen. Die haben das ist die SW zum Beispiel, die ist jetzt über 125 Jahre alt, ne? Das heißt, da fahren schon seit 125 Jahren Stadtbusse in Wiesbaden in kommunaler Trägerschaft. Da gibt es einen Betriebshof, einen großen, da gibt es schon eine gewisse Grundlagentechnik und so weiter. Jetzt bei uns im Landkreis ist das ja ganz anders. Wir haben ja der Rheingau-Taunus-Kreis selbst, der hat überhaupt keinen eigenen Bus, sondern wir beschäftigen 15 Auftragnehmer, Busunternehmen, Verkehrsunternehmen. So, und die haben ihre eigene Logistik und Infrastruktur. Und da stehen bei dem einen stehen die Busse auf irgendeinem Schotterparkplatz. Der eine, der ist ein Familienbetrieb, der hat schon einen richtigen Busbetriebshof, andere wieder nicht. Also das heißt, wir haben gar nicht diese einheitliche Systemstruktur, wie das vielleicht bei größeren Stadtwerken oder so der Fall ist.
Das heißt, es gibt ja im Grunde auch gar keine Blaupause. Ne? Du hast gerade von den großen Städten gesprochen. Da kann die eine Stadt kommunale Trägerschaft das von der anderen adaptieren. Aber in so einem, also ich sag mal, Rheingau-Taunus-Kreis ist keine Großstadt. Ja, das macht es bei euch ja wahrscheinlich auch anspruchsvoller. Ne?
Naja, das ist richtig, weil wie gesagt, in unserem Landkreis, wir haben erstmal eine sehr, sehr anspruchsvolle Geografie. Das heißt, wir haben unten am Rhein und dann haben wir die Gebirge, die bergigen Zonen im Untertaunus, also wo auch für batterieelektrische Busse eine ganz andere, sagen wir mal, Anforderung gestellt ist, als wenn ich auf der geraden Strecke, wie jetzt in der Stadt von Wiesbaden, irgendwo plan fahre. Mhm. So, dann haben wir auch zum Teil längere Strecken. Also das heißt, die Umläufe bei uns sind ja, also in Wiesbaden ist das kein Problem, mal schnell wieder in den Betriebshof zurückzufahren.
Ja.
Aber bei uns, ich sage jetzt mal, wenn einer von Idstein nach Geisenheim fährt, dann ist der mal mehrere Stunden unterwegs. Und das heißt, auch die batterieelektrischen Anforderungen an die Reichweite der Fahrzeuge und so weiter sind natürlich andere. Und insofern ist so ein Landkreis, so ein Flächenlandkreis wie der Rheingau-Taunus-Kreis, der hat vollkommen andere Anforderungen, wie, sagen wir mal, so eine Großstadt.
Glaubst du, dass es da auch hybride Modelle geben wird? Also, dass man sagt, für den Fall, dass dann auf einmal der Bus irgendwo steht und er braucht jetzt kurzfristig eine Versorgung, dass man dann auch zur nächsten Tankstelle fahren kann und kann wieder Diesel tanken, um meinetwegen noch die nächsten...
Nee, das wird es nicht geben, weil das ist viel zu aufwendig. Wie gesagt, also nein, die Reichweite der Batterien wird ja auch jetzt mal in der Zukunft, können wir davon ausgehen, dass die Reichweite länger wird, dass das also dann mal 400-500 Kilometer reicht, wo heute vielleicht noch 250 Kilometer Reichweite sind. Das heißt, die Batterietechnik wird ja von Jahr zu Jahr leistungsfähiger. Also insofern gehe ich davon aus, das wird auf Dauer, ist das Thema nicht mehr das Problem.
Das wundert mich übrigens, wie langsam das geht. Ich hätte das jetzt auch bei anderen, ich kann es jetzt nur vom Fahrzeug oder beziehungsweise in meinem Fall vom Fahrrad beurteilen. Da ist seit Jahr und Tag bei derselben Batterieleistung so ungefähr Feierabend.
Nee, das kann man nicht sagen. Also nee? Das kann man auch bei den Elektroautos nicht sagen. Also auch bei den PKWs nicht. Also da haben wir deutlich in den letzten 2-3 Jahren deutliche Steigerungen im Hinblick auf die Reichweiten und so weiter. Also das läuft gut. Da ist auch die Wissenschaft und die Forschung, die sind da massiv dran und das wird sich auch noch verbessern. Also das Thema, es wird so sein in der Zukunft, sag ich mal, wenn alles andere steht, wird der Elektrobus dann im Vergleich zum Dieselbus, werden die Betriebskosten für den Elektrobus deutlich niedriger sein, wie ja. für den Dieselbus. Mhm. Und es wird eben für die Umwelt wesentlich gesünder sein, weil wir keine CO2 und keine Abgase produzieren.
Mhm. Jetzt reden wir ja bei der Klimatransformation oft über Technik, aber es geht ja eigentlich auch um die Menschen, ne, die wir mitnehmen müssen. Warum ist da für euch auch so ein Bus, sag ich mal, mehr als nur ein Fahrzeug, sondern auch so der letzte Anschluss an die Welt draußen, gerade auch für ältere Menschen.
Naja, klar, ist also der Bus ist ein Mobilitätsangebot, ist ein Teil der Daseinsfürsorge, insbesondere im ländlichen Raum. Mhm. Und ein attraktiver Personennahverkehr ist natürlich auch im ländlichen Raum ganz wichtig, weil in der Stadt ist das alles gewohnt, da fährt von alle 10 Minuten fährt da irgendwo ein Bus ab. Und bei uns fährt dann der Bus, wenn er gut ist, wenn wir einen guten Plan haben, was wir haben im Rheingau-Taunus-Kreis, da haben wir alle halbe Stunde oder alle Stunde einen Takt, wo dann ein Bus abfährt. Aber das ist auch dann wichtig, weil die Leute müssen ja aus den Flächen zu den urbanen Zentren kommen, ne, wo die Arbeitsplätze sind, wo die Schulen zum Teil sind und so weiter und so fort.
Ja, und das ist im Grunde genommen, das ist ja das, was wir auch schon mal in einer anderen Folge hatten, ne? Und so kann man es jetzt auch hier übertragen. Das, was ihr macht, ist nicht nur Mobilitätspolitik und Elektrifizierung, ist auch nicht nur Klimapolitik, es ist auch Sozialpolitik, ne?
Ja, es ist eben ein Teil der Daseinsvorsorge für die Menschen. Mhm. Und wie gesagt, für uns ist es halt jetzt so, wenn wir jetzt in die Überlegung eintreten, was müssen wir eigentlich tun, um diese Klimatransformation im ÖPNV voranzutreiben, dann muss man schon sehr, sehr frühzeitig, sehr weitreichend überlegen, was brauchen wir. Also jetzt zum Beispiel, ich habe es gesagt, wir haben eigentlich nur ein oder zwei Unternehmen, die einen einigermaßen vernünftigen Betriebshof haben. Der ist aber nicht elektrisch, der ist dieselbetrieben.
Mhm. Auch also bei den sogenannten kleinen Gefäßen,
Gefäße gibt es überhaupt noch nicht. Also die kleinen Gefäße, die wir jetzt angeschafft haben, die gibt es noch gar nicht in der Weise mit Batterie, weil wir müssen ja bis zum Gewicht von 3,5 Tonnen müssen wir fahren, da hat der Führerschein, geht ja 3,5 Tonnen der neue Führerschein oder der neuere Führerschein. Ich darf noch bis 7,5 Tonnen fahren, aber Menschen, die jetzt erst viel später den Führerschein gemacht haben, jüngere Menschen, die dürfen nur noch 3,5 Tonnen fahren. Und selbst diese kleinen Gefäße, wenn sie batteriebetrieben wären, gehen deutlich über die 4 Tonnen, ja, weil die Batterien halt schon ein Gewicht haben oder ich kann keine Fahrgäste mehr mitnehmen. Also das nützt ja dann auch nichts. Also das heißt, da gibt es jetzt gerade bei der Europäischen Union eine Bestrebung, dass man für die Personenbeförderung mit so kleinen Bussen die Gewichtsgrenze nach oben schrieb. Ne? Dass man also mit dem normalen Führerschein dann trotzdem schon 4,5 Tonnen fahren kann, damit überhaupt Hersteller batteriebetriebene Kleinbusse bauen können, mit denen auch noch Fahrgäste mitgenommen werden können.
Aber das ist ja schon mal gut. Also das ist dann auch wirklich so eine Entwicklung gibt und nicht, jetzt haben wir einmal ein starres Gesetz gemacht und damit Feierabend, sondern dass das dann auch angepasst wird. Ne? Das ist schon gut. Ich liebe das an eurem Podcast wirklich, dass wir mal diesen Blick hinter die Kulissen bekommen. Das ist großartig, dass du uns das immer erzählst und ich würde gerne jetzt mit dir auch direkt mal ganz konkret reingehen. Wie ist denn dieser Weg zur E-Flotte bei euch?
Naja, gut.
Darf ich dir da mal ein paar Fragen zu stellen?
Na klar, 100%.
Ja? Na los. Also, wie viele Busse sollen wann im Rheingau-Taunus-Kreis fahren?
Bevor wir diese Frage in dieser Weise beantworten können, bedarf es noch ein paar Vorentscheidungen.
Ja.
Also, ich sage jetzt mal, der früheste Zeitpunkt, wo wir überhaupt in der Lage wären, elektrische Busse fahren lassen zu können, wäre ab dem Jahr 2032. Mhm. Weil diese Zeit bräuchten wir, egal wie viel das jetzt sind, um zumindest einen Großteil der erforderlichen Vorbedingungen zu erfüllen. Mhm. Und jetzt komme ich zu den Vorbedingungen. Zunächst mal muss man ja immer entscheiden, also wer soll eigentlich die benötigte Infrastruktur zur Verfügung stellen? Also bisher ist ja so, die Busunternehmer haben ihren Bus und dann fahren die entweder zu ihrer Betriebstankstelle und tanken Diesel oder sie gehen an die normale Tankstelle und tanken da ihren Sprit.
Ja.
So, zukünftig wird das ja so sein, irgendeiner muss ja dann für die jeweiligen Busse, die, um die es geht, die entsprechende Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen. Also der braucht einen Platz, der braucht Fläche, der braucht das Leitungsnetz dazu, der muss die Investition stemmen. Ich sage jetzt mal, so ein Betriebshof, so ein Busbetriebshof für 50 Busse, 50, 60 Busse, der kostet wahrscheinlich in der Zeit, wo wir ihn dann umsetzen wollen, ungefähr mal Minimum 30, 35 Millionen Euro.
Arno, aber jetzt ist das doch, du hast es ja gerade schon gesagt, bei euch ist es ja so im Vergleich zur Stadt, ihr arbeitet mit verschiedenen Auftragnehmern, verschiedenen Partnern zusammen. So, ich kann aber doch, jetzt gibt es ja zwei Herausforderungen oder zwei Möglichkeiten. Entweder der Unternehmer selber baut sich diesen Hof mit der Infrastruktur und dann wird dort vor Ort geladen. Oder aber es gibt Zentralstellen, die gebaut werden, wo dann der Busunternehmer abends hinfährt, seine Busse hinbringt und hinlädt. Genau. Und dann muss man die morgens, bevor es wieder weitergeht, muss man die ja da auch wieder abholen. Das sind ja zwei Grundsatzentscheidungen, vermute ich mal. Gibt es noch eine dritte Alternative?
Also, zunächst mal ist es ja so, also zunächst mal ist die Frage, und die muss die Politik dann letztendlich beantworten, will ich das dem freien Markt der Kräfte überlassen sozusagen?
Ja.
Also sage ich jetzt, das sollen alles die zukünftigen Anbieter, die Leistung bringen. Jetzt, dann, wenn ich das bejahe, dann muss ich aber sehr früh schon die Leistung ausschreiben, die ich später haben will. Weil in dem Moment, wo, wenn ich das sage, wenn ich mich diesem Modell zuwende, dann muss ich ja 5 Jahre im Voraus schon sagen, du machst es.
Wahnsinn. Arno, ja, das sind ja europäische Ausschreibungen, die gemacht werden, ja, etc.
Genau. Ja, du machst es so. Und dann muss ich ja die Entscheidung haben, was ist denn, wenn jetzt, wenn der nach 10 Jahren den Vertrag wieder verliert, wem gehört denn dann die Infrastruktur? Ne? Nimmt er die dann mit? Oder also da ist eine Menge zu beantworten. Ne? Oder muss ich vielleicht als Politik sagen, ne, der vernünftigere Weg wäre vielleicht, dass wir selber die Betriebshöfe kommunal erstellen, wo wir sie bisher nie erstellt haben, und sagen dann bei der Ausschreibung, die dann später stattfindet, du musst hier mit deinen Bussen da tanken und gegen Entgelt gegebenenfalls da dann deinen Strom holen.
Ja.
Also das sind schon sehr frühzeitig, muss die Politik im Grunde genommen hier Weichen stellen für die Zukunft.
Arno, jetzt hast du uns schon erklärt, wie das zeitlich ungefähr ausschauen sollte, wo die Busse geladen werden könnten. Jetzt mal so eine ganz praktische Frage, wie lange dauert eigentlich das Laden von einem Bus?
Naja, das geht schon heutzutage, also ich sage jetzt mal so, die Busse werden heute in der Nacht in aller Regel geladen und fahren am frühen Morgen ja wieder los. Mhm. Das ist dann auch ein Stück weit, ist da eine Überlappung, die Spätbusse, die sehr spät reinkommen, die werden natürlich erst später geladen, ist klar. Und dann ist ja so, ein Teil der Ladezeit braucht man auch, um die Busse im Winter vorzuklimatisieren, weil die Heizung natürlich im Bus auch einen hohen Energieverbrauch hat. Und das heißt, wenn ich den Bus erst dann anfange zu beheizen, wenn er schon auf Batterie fährt, dann nehme ich mir Reichweite weg. Also wird ein Teil der Beheizung schon, also der Bus wird vorkonditioniert sozusagen. Und deswegen, das findet alles nachts statt. Und da gibt es natürlich eine computergesteuerte Ladetechnik, die also das Ganze hocheffizient betreibt und so weiter. Das ist alles kein, insbesondere dann, wenn ich jetzt so einen Betriebshof habe, wo dann 50 Busse am Ladestrom hängen.
Wahnsinn.
Ja, das ist schon, da habe ich schon eine Zentrale, da eine Ladezentrale, da sitzen Menschen, die das überwachen und beobachten und das wird hochtechnisch gesteuert. Also das ist nichts, was man gerade mal sagt, da mache ich jetzt mal den Schnorchel in den Bus und damit ist gut.
Also wenn jetzt uns Schüler zuhören, die während im Schulbus sitzen, den Podcast hören und ihr wisst noch nicht, was ihr als nächstes machen sollt, Energiemanagement studieren. Ich glaube, da werden ein paar von gebraucht.
Naja, klar. Also wir brauchen, generell ist alles IT-Technik mittelfristig. Mhm. Also das wird alles IT-lastig und auch, ja, und die ganzen Steuerungen, das wird alles wirklich bis aufs Feinste, wird das nachher ausgesteuert. Und ja, also das ist schon toll.
Es war für mich eine der Highlight-Folgen, die wir bislang hatten, wo wir mal deinen Kollegen mit im Podcast hatten, der erzählt hat, wie die Routenplanung gemacht wird. Jetzt reden wir hier über, wie wird das nächtliche Tanken gesteuert. Also da sieht man wirklich mal, wie viele Menschen im Einsatz sind dafür, dass das alles gut funktioniert. Ne? Klar, ja, ja. Mit Unterstützung von KI, Automatisierung, bla bla bla. Aber trotzdem sind das ja, wenn du dir überlegst, wie war es ein Busunternehmer, wie sah das irgendwie vor 30 Jahren aus und was arbeitet er heute für Menschen, absolut. Ist das ein anderer Schnack. Ne?
Und jetzt wollen wir natürlich unsere privaten Busanbieter und Busunternehmen, die wollen wir natürlich mitnehmen, weil unser Ziel ist es ja nicht, die bisherigen familiengeführten Busunternehmen oder die Privatanbieter rauszuhalten, sondern wir wollen, es soll ja gar nicht so sein, dass das so eine Kommune wie der Landkreis irgendwie alles am Ende nachher selbst macht. Nein, das ist ja nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, alle mitzunehmen, natürlich bei dieser Reise und bei dieser Transformation möglichst viele gute Lösungen zu finden, um die bisherigen Teilnehmer am Ende auch weiterhin denen die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen.
Wie oft gibt es eigentlich dann bei euch sogenannte Roundtables, oder ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, wo sich dann eure Busunternehmer zusammensetzen mit euch und wo dann auch mal über solche strategischen Sachen gesprochen wird?
Naja, das findet schon hin und wieder statt. Jetzt muss man, wie gesagt, eingedenk der Tatsache, dass die Vergabeleistung ja zwischen 8 und 10 Jahren laufen. Und in dieser Zeit ja jetzt nicht einfach umgestellt werden kann. Also die Verträge, die heute bis zum Jahr 2032 gehen, da kannst du gar nichts dran. Da kannst du jetzt nicht mal sagen, jetzt kauft schon mal einen Elektrobus oder irgend sowas, weil die sagen, na Leute, so geht's halt nicht. Sondern da ist jetzt erstmal, wie sagen wir bei uns, die Birnen geschält. Das heißt, da ist jetzt erstmal das Thema durch. Das heißt, das werden Dieselbusse bleiben. So, und jetzt haben wir Ausschreibungen, die in 27 oder in 28 beginnen. Da wird es auch schon nicht mehr gehen, weil wir die Vorleistungen bis dahin nicht erbringen. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, die früheste Zeit, wo Elektrobusse dann zum Einsatz kommen können im Rheingau-Taunus-Kreis, ist das Jahr 2033, wenn man so will. So, also ab 2032. Und dazu müssten wir jetzt mal langsam anfangen, müssten sagen, wo könnten denn Busbetriebshöfe entstehen, wo haben wir denn Flächen, in welchen Kommunen, wo haben wir die Leitungswege für den Strom, den wir dann brauchen, müssen die Netzbetreiber erst nochmal aufwendig Leitungen dahin legen, müssen noch Transformatoren dahin gebaut werden und so weiter und so fort. Also das Ganze hat ja auch eine Vorlaufzeit.
Absolut.
So.
Absolut. Und wir haben schon über die Kosten gesprochen, wir haben auch über die, sag ich mal, über diese Prozesse, die hast du uns jetzt mal gut erläutert. Also das finde ich klasse. Mit dir ist das echt immer schön, weil es ist schön, weil es keine schöne Reederei ist, sondern du gibst uns wirklich da mal Einblicke. Ich möchte es für die Hörer einordnen. Wir haben diese Mammutaufgabe. Wir haben wirklich diese Mammutkosten, die der Kreis dann irgendwann an den Hacken hat. Wir haben die große, große Herausforderung von den Unternehmern. Jetzt, Arno, kein Podcast ohne die Rheinländerin hier im Studio. Ich brauche jetzt ein bisschen auch eine Perspektive von dir. Warum lohnt es sich trotzdem? Warum ist dieser Weg, den ihr da geht, so richtig?
Naja, der Weg ist deswegen richtig, weil wir ja wissen, dass wir unserer Erde was Gutes tun wollen insgesamt. Mhm. Also wir wollen ja überall die Umweltbelastungen zurückführen und das ist auch gut so. Wir wissen ja jetzt, wir haben ja durch die Klimaveränderungen und so schon alle jetzt mitgekriegt, wie sich das alles verändert. Diese Erderwärmung, das ganze Thema mit den abschmelzenden Polkappen und so weiter, das ist ja alles schon belegt. Das erleben wir ja zum Teil, auch in unseren Breiten, dass sich das Wetter ein Stück weit verändert hat. Aber darum, es ist einfach auch so, wir sind nun mal auf einem Weg. Es gibt ja auch noch Wasserstofffahrzeuge, also es gäbe jetzt eine Alternative ja auch noch zu Elektro, gäbe es ja noch Wasserstoff. Das ist aber für unseren Kreis, das haben wir schon untersucht oder zumindest schon mal geprüft, das ist noch aufwendiger, weil da brauchst du ja noch Wasserstoffleitungen und all diese Geschichten, was es auch so noch nicht gibt. Irgendwann wird es das vielleicht geben, aber absehbar in den nächsten 5-6 Jahren wird es hier im Rheingau-Taunus-Kreis noch kein flächendeckendes Wasserstoffnetz geben, wo du dann sagst, da schließen wir uns an oder so. Also dann ist es leichter mit Strom als mit Wasserstoff. So, abgesehen davon sind die Stromfahrzeuge zwischenzeitlich auch schon belastbarer und weiterentwickelt, zumindest was den ÖPNV angeht, als jetzt, sagen wir mal, jetzt mit Wasserstoff oder so. Also die Elektroautos, die Elektrobusse sind da schon weiter sozusagen. So, aber warum sollten wir das machen? Weil wir natürlich dieser Zug ist meines Erachtens hin zur elektrischen Befahrt, also Elektromobilität, der ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten. Ne? Die Branche, also auch die Automobilbranche, alle stellen die Weichen in diese Richtung. Und wie gesagt, es ist ja auch gewollt, politisch gewollt. Und am Ende wird es weniger Emissionen erzeugen, die Busse sind leiser. Die Betriebskosten sind geringer dann bei der Elektrotechnik als dann im Vergleich zu den Dieselbussen. Und ja, es ist einfach gut für die Welt, gell?
meine volle Unterstützung hat das, wenn du jetzt auf diese Herausforderungen blickst und auf diese große Transformation. Und ich möchte das gerne mal so in zwei Blöcke unterteilen, also zwei Hürdenblöcke. Einmal Richtung Technik, Flächen, Strom, möglicherweise auch dann die Fachkräfte, die wir brauchen. Und auf der anderen Seite so diese Herausforderungen Politik, Verwaltung, möglicherweise auch der Bürgerinnen und der Bürger. Was würdest du sagen, ist die größere? Wo hast du jetzt im Moment den meisten Respekt vor? Vor der technischen, organisatorischen Hürde oder vor dem, dass die Anpassungen, die Entwicklungen bei Politik und Verwaltung möglicherweise in falsche Entscheidungen oder euch behindernde Entscheidungen laufen?
Naja, man kann dann nicht so leicht sagen, falsche Entscheidungen. Das Problem ist ja, was alle Kommunen momentan haben, ist ja, wo kommt das Geld dafür her?
Ja.
Also ich sage jetzt mal, wenn ich sage, wir brauchen für so eine Klimatransformation 160 Busse, eventuell 3 neue Busbetriebshöfe und so weiter. Wir brauchen da am Ende weit über 200 Millionen Euro insgesamt für Busse und für Technik und für alles, was damit zusammenhängt. Dann muss ja irgendwo das Geld herkommen. So, und das ist momentan für die Politik natürlich extrem schwer einzuschätzen, wie ist die Lage in 5 Jahren, wie ist die Lage in 8 Jahren, wie ist die Lage jetzt, kann ich diese immense Investition, kann ich die stemmen? Das ist ja eine Geschichte, da liegt auch unglaublich viel Verantwortung auf den Ehrenamt, also bei uns im Kreis, das sind ja alles ehrenamtliche Politiker, das sind ja Leute, die im Kreistag sitzen, das sind ja keine hauptberuflichen Politiker. Ja. Die kommen nach Feierabend zusammen, auch in den Kommunen, und dann müssen die so Dinge entscheiden. Und das ist schon eine Riesenverantwortung, die da auf den Leuten lastet. Und ja, deswegen kann ich gar nicht sagen, die technische Herausforderung ist auch groß. Also wir brauchen, wie gesagt, noch haben wir die Leitungsnetze nicht für diese Ladekapazitäten, die wir brauchen. Wir haben die Plätze noch nicht gefunden. So ein Busbetriebshof für 50 Busse, der braucht 4000 Quadratmeter Fläche. Und das muss ja erstmal, irgendwo muss das ja mal herkommen. Also irgendwo muss diese...
Ja, klar. Und das müssen ja im Prinzip, also es ist ja sowieso, auch da ist man ja wieder in Konkurrenz. Wir haben ja in den Kommunen die Herausforderungen, zum Beispiel, wenn ich an den Wohnungsbau denke, auch dafür gibt es gar keine Grundstücke. Du kannst ja auch nicht die Leute enteignen, wo kriegst du überhaupt den Platz her, ne? Den Kommunen selber gehört ja nicht so viel. So, ne?
Und dann nützt ja auch der Platz nichts am hintersten Zipfel, wo überhaupt keine Leitung liegt.
Absolut.
Sondern du musst ja dann gucken, wo ist denn schon mal irgendwas? Und das Ganze hat einen ganz ehrgeizigen Zeitplan, wenn man da irgendwo hinkommen will. Und das sind unglaublich viele Voruntersuchungen und Dinge noch zu machen, die dann am Ende zu Ergebnissen führen.
Jetzt frage ich da auch mal, ich komme aus dem Bauausschuss der Stadt Bad Honnef kommend. Wenn da irgendwelche Pläne waren, konntest du auch dafür tun, dass kurz bevor der erste Bagger kam, der BUND ankam und sagte, hört mal, da ist hier ein Vögelchen und da eine Fledermaus. Sind das so Sachen, die euch dann auch noch im Weg stehen können?
Naja, oder? Gut, ich meine, das Thema, wenn jetzt Stromleitungen verlegt werden müssen, wenn Tiefbauarbeiten sind über mehrere Kilometer oder Strecken, wenn Bebauungspläne politisch beschlossen werden müssen in den Kommunen, weil der Kreis selbst hat ja gar keine Fläche, sondern wenn wir irgendwo einen Busbetriebshof hinmachen müssen, dann brauchen wir die Zustimmung der Kommune. Und die Kommune muss dann über die Flächenplanung entsprechende Ausweisungen machen, muss sagen, okay, da kann das hin. Oder ich bin bereit, anstelle, dass ich da, Gewerbe ansiedeln, was mir Gewerbesteuer bringt, gebe ich lieber die 4000 Quadratmeter für einen Busbetriebshof oder sowas. Ja, also das sind ja alles auch eine Vielzahl von politischen Entscheidungen, die dann dort gefällt werden müssen, wo die Zuständigkeiten liegen.
Ja, Arno, also wir sehen halt, dass der eigentliche Bus ist nicht mal das Problem, ja, der E-Bus, sondern das System dahinter, das ist die Riesenaufgabe, vor der ihr da steht, ne?
Auch das ist so ein Thema. Also den Bus muss ich mindestens 2 Jahre vorher bestellt haben. Mhm. Also mindestens. Mhm. Also das heißt, auch die Leute, die jetzt so einen Bus kaufen wollen, egal ob das aufgrund der Fördersituation die Kommune ist oder ob das der private Busunternehmer ist, der muss im Grunde schon 2, 2,5 Jahre vor der eigentlichen Aufgabenübernahme wissen, dass er A, die Aufgabe bekommt und er muss den Bus bestellen. Mhm. So, damit er ihn dann hat. Also wie gesagt, er muss 2030 den Bus bestellen, damit er Anfang 2033 mit dem Bus fahren kann.
Wahnsinn, Wahnsinn. Wollen wir mal von 2030 auf 2040 schauen? Wie siehst du den Busverkehr im Rheingau-Taunus-Kreis dann?
Ja, also wenn alles so passiert, wie der Gesetzgeber sich das wünscht, dass also tatsächlich diese Klimatransformation in diesen Zeiträumen stattfindet, dann wird es so sein, dass, sagen wir mal, etwa 2033 wäre dann so die Situation, dass, sagen wir mal, im Ostkreis, weil da laufen die ersten Linienbündel aus. Der könnte dann, da könnte, sagen wir mal, gut ein Drittel des Verkehrs könnte 2033 im günstigsten Falle umgestellt werden elektrisch. Und bis 2040 oder 2042 könnte man den Rest umstellen. Mhm. So, also 2040, 2042 könnte, wenn alles gut läuft und wenn alle Rädchen ineinander greifen und wenn auch die Finanzierung geklärt ist, könnten die Busse elektrisch fahren.
So, das ist doch jetzt mal ein schöner Ausblick. Gibt es noch was, was du dir von den Menschen im Kreis auf diesem Weg wünschst?
Naja, ich meine, es ist wie immer im Leben. Es gibt Menschen, denen geht es nicht schnell genug, die fragen dann, wieso ist eigentlich noch nichts, wieso fährt denn hier noch kein elektrischer Bus? Bis hin, dass ja auch die höhere Politik, also ich meine, wir kriegen hier Schreiben aus dem Wirtschaftsministerium und da wird gesagt, hören Sie mal, also wir haben festgestellt, bei der letzten Ausschreibung haben Sie gar keinen klimaneutralen Bus ausgeschrieben. Mhm. Hätten Sie aber tun müssen, sagt das Ministerium. Und dann, wenn ich da die Frage stelle an das Ministerium, ja, und wo hätten wir denn den Strom hergekriegt und alles und wer hätte das alles bezahlt? Ja, gut, das ist noch nicht geklärt. Mhm. Also da wünsche ich mir schon ein bisschen mehr Unterstützung an der Stelle. Und ich sage jetzt mal, wir wollen zum Beispiel in Bälde hier im Kreis überlegen wir, es gibt noch so ein Zwischending, das ist momentan, kann man das noch als Ersatz so ein bisschen nehmen, das ist der HVO 100. Das ist ein Treibstoff, der ist also biologisch, also der wird biomäßig hergestellt aus Pommes frites Fett und aus so Geschichten. Also das ist ein künstlich hergestellter Treibstoff, der sagen wir mal, etwas umweltfreundlicher ist als der normale, weil er eben auch aus Wertstoffen hergestellt wird. Und aber das ist der Kraftstoff HVO 100. Und dieser Kraftstoff, den könnte man nehmen, den kannst du in eine normale Diesel, also in viele große Dieselmaschinen kannst du den betanken. Mhm. Das Problem ist aber nur, im ganzen Rheingau-Taunus-Kreis haben wir noch nicht eine Tankstelle, die diesen Treibstoff anbietet.
Mhm. Und ich glaube, wir müssen noch wieder viel mehr Fritten essen.
Nein, das ist jetzt, ja, so, aber was ich damit sagen will, ist nicht die Frage, dass es den Treibstoff nicht genügend gibt, aber es wird die Tankstellen bieten ihn noch gar nicht flächendeckend an.
Und ganz ehrlich gesagt, und da kann ich auch die Tankstellen verstehen, dass sie sich sagen, also ich mache jetzt hier nicht den riesen Heizi-Feizi für so eine Übergangstechnologie, ne?
Ja, wobei das wäre jetzt gar nicht, also diese Übergangstechnologie, über eins müssen wir uns auch im Klaren sein. Mhm. Dieselfahrzeuge wird es noch eine ganze Zeit lang geben. Mhm. Und auch ein Dieselbus, der heute im Betrieb ist, der fährt ja noch. Also der ist ja auch nicht, wie soll ich sagen, der ist ja auch nicht schlechter deswegen.
Ja.
Aber so ist es eben. Ne? Ja, und die nächsten 10 Jahre werden bestimmt auch noch Dieselbusse unterwegs sein. Klar. Oder 15 Jahre.
Ja, klar.
Ne? So. Absolut. Und deswegen ist eigentlich diese Geschichte mit dem HVO 100 jetzt nicht so eine kurzfristige Geschichte.
Okay. Okay. Guck mal, haben wir schon wieder was gelernt.
Ja.
Hast aber vollkommen recht. Wir haben das gerade zeitlich eingeordnet. Wenn es 33 losgeht, dann dauert das, bis das dann auch alles umgesetzt wird. Und in der Zeit geht es parallel und dann macht das durchaus Sinn.
Ja, und es gibt ja dann auch noch eine Menge privater Fahrzeuge, die jetzt noch auf Diesel fahren, die ja natürlich dann auch so betankt werden könnten. Also wir reden ja jetzt nicht nur von den ÖPNV-Bussen.
Nee, absolut. LKW, ne?
Genau.
Speditionsfahrzeuge.
Ja.
Ja, lieber Hörer, der Bus kommt, er kommt leiser, er kommt sauberer, er kommt moderner. Und er kommt vor allen Dingen nicht allein, sondern weil viele, viele Menschen im Hintergrund daran arbeiten. Vielen Dank, lieber Arno Brandscheid, für das Gespräch und ich sage auch Danke an alle, die heute zugehört haben. Bis zur nächsten Folge von Der Bus kommt.
Ja, vielen Dank, freue ich mich dann auf die nächste Folge schon.
Jo.
Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten Der Bus kommt, den Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft RTV. Abonnieren Sie uns gerne, damit Sie auch die nächsten Geschichten aus dem ÖPNV im Rheingau-Taunus-Kreis nicht verpassen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören. Denn der Bus kommt, ganz sicher. Und jetzt sogar zum Hören.